Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Was waren das noch Zeiten, als Aljoschka Fischer sagte, ich hätte mir nicht träumen lassen, dass wir Grüne unter Polizeischutz einen Parteitag abhalten müssen. Das war 1999 und die Wogen schlugen hoch bei den Grünen. Sonderparteitag zum Kosovo-Krieg. Die Grünen hatten Karriere in Deutschland gemacht und hohe Ämter bekleidet. Joschka Fischer war Außenminister. Gudula Geuter wird gleich daran erinnern. Warum? Weil es in diesen Tagen nun wieder um Krieg geht und um die Frage, wie sich Deutschland aufrüsten soll. So zerstritten wie Ende der 90er Jahre sind die Grünen im Bundestag beileibe nicht. Woran liegt das? Sind Waffen sozusagen hoffähig geworden in der alten Friedenspartei? Die Kollegin war dabei, als Bundeskanzler Olaf Scholz seine Regierungserklärung zu einer neuen Bundeswehr abgegeben hat. Und sie hat mit Grünen aus der Regierungskoalition darüber gesprochen.
Es ist der Moment, der Weichen stellt. Bundeskanzler Olaf Scholz kündigt in der sonntäglichen Sondersitzung des Bundestages am 27. Februar 2022 nicht einfach mehr Geld für die Bundeswehr und ein Sondervermögen an. Er wird konkreter.
Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Die Mittel werden wir für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben nutzen.
Es sind Abgeordnete der CDU-CSU, die Bravo rufen, die jubelnd aufspringen. In der Grünen-Fraktion wird geklatscht, als es um eine gute Ausstattung der Bundeswehr geht. Anders beim konkreten Betrag. Mancher wendet sich fragend um, eine schlägt die Hände über dem Kopf zusammen.
Ich denke, überrascht trifft es schon.
Ich hatte ein sehr ungutes Gefühl, ehrlich gesagt, weil es eine riesige Summe ist für Aufrüstung. Und ich aus einer Perspektive komme, in der ich für Abrüstung kämpfe, anstatt für Aufrüstung.
Die Grünen haben viele Wurzeln. Eine sehr starke war die Friedensbewegung. Kaum einer in der Fraktion aber ist alt genug, um Anfang der 80er Jahre Bettlaken mit Friedenstauben bemalt zu haben. Jeder und jede zweite Abgeordnete ist neu im Parlament. 1999, als der damalige Außenminister Joschka Fischer wegen des Eintritts Deutschlands in den Kosovo-Krieg mit einem Farbbeutel beworfen wurde, hat diese Generation nicht mehr präsent.
Für mich ist das ein Rede und Ereignis, was ich im Nachhinein auf YouTube angeschaut habe und was mir selbstverständlich präsent ist. Aber für mich fällt es schon in die Kategorie von grüner Geschichte.
Sagt Merle Spellerberg, 25 Jahre alt, Mitglied im Außen- und im Verteidigungsausschuss. Und trotzdem ist die Zäsur von damals nicht einfach nur Geschichte für die Jüngeren. Nicht für Sarah Nanni, die mit 35 Jahren und frisch im Bundestag Sprecherin ihrer Partei im Verteidigungsausschuss ist. Sie beschäftigt sich seit 10 Jahren mit grüner Sicherheitspolitik, sagt sie.
Als ich gekommen bin, haben wir sehr intensiv darüber gesprochen, welche Lehren wir aus Kosovo für uns als Grüne ziehen. Weil die große Frage, die da drüber steht, ist ja, was sind die Grenzen der Gewaltlosigkeit? Und wie geht man damit um, wenn man an diese Grenze gestoßen ist? Das sind ethische Fragen, aber auch politisch konkrete Fragen. Und mein Eindruck ist, dass die Grünen diese Debatte stellvertretend für die Gesellschaft auch für sich geführt haben.
Viele wandten sich damals entsetzt von dieser Friedenspartei ab. Aber, so beschreibt es Nanni, die nicht dabei war, auch die damalige Friedensbewegung selbst habe mit sich gerungen.
Da gab es eine Entwicklung, wo eben ein Teil gesagt hat, wir nehmen diese ethische Herausforderung, darüber nachzudenken, an und versuchen eben Friedenswunsch und gewaltvolle Realität übereinander zu bringen. Und deswegen ist es für mich jetzt gerade kein Bruch, sondern es ist eigentlich eine Situation, in der die gesamte Gesellschaft für sich ein Stück nacharbeitet oder nachempfindet, was wir uns als Grüne spätestens mit Kosovo schon an Debatte auch aufgebürgt haben.
Jürgen Trittin war damals dabei. Er erinnert daran, dass auch die damalige selbsterklärte Friedenspartei nicht nur aus der Friedensbewegung bestand.
Wenn Sie mal genau zurückdenken, haben Sie in den 80er Jahren parallel zu den Demonstrationen gegen eine nukleare Hochrüstung Sammlungen gehabt, Waffen für El Salvador. Das heißt, es ging damals nicht um eine pazifistische Partei, sondern um eine nuklear-pazifistische Partei. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir die heutige Situation anschaue, so ist die Notwendigkeit nuklearer Abrüstung doch geradezu unübersehbar.
Deutlicher als Merle Spellerberg, die sehr vorsichtig gesagt überrascht war vom Betrag 100 Milliarden, deutlicher als Deborah Düring, auch sie eine der jungen Sicherheits- und Friedenspolitikerinnen, die damit immer noch ein ungutes Bauchgefühl hat, stellt er sich denn doch hinter die Regierungserklärung.
Ich fand die Präsentation so nicht abgestimmt und war etwas überrascht, weil ich bin aus meiner Regierungszeit gewohnt, dass Regierungserklärungen zwischen den Koalitionspartnern, ich hatte fast gesagt, bis auf Semikolon abgestimmt sind, dass man das in dieser Zeit vielleicht nicht machen konnte und dass auf der anderen Seite Deutschland ein Signal setzen musste der Verlässlichkeit, war sozusagen da und das hat er halt so gelöst.
Und auch das ist keine Generationenfrage. Auch die Obfrau im Verteidigungsausschuss Sarah Nanni kritisiert Olaf Scholz für den Stil des Umgangs in der Koalition, aber nicht unbedingt für den Inhalt.
Es gab schon großes Erstaunen insgesamt in der Fraktion. Der ganze Tag stand ja unter dem Eindruck dieser schrecklichen Bilder auch aus der Ukraine. Wir haben als Bundestag das erste Mal an einem Sonntag uns zusammengefunden. Und dass dann der Kanzler diese Rede nutzt, um diesen Aufschlag zu machen, fanden einige, glaube ich, nicht so ganz glücklich. Und da würde ich mich auch selber dazu zählen.
Was also bedeutet Friedenspolitik für diese junge Generation?
Ich glaube, das lässt sich anhand dieser 100 Milliarden eigentlich sehr exemplarisch zeigen. Es gibt nicht nur das eine Sicherheitsverständnis, sondern Sicherheit bedeutet eben viel mehr als militärische Sicherheit und viel mehr als Aufrüstung.
Sagt Deborah Düring. Merle Spellerberg führt aus.
Für mich bedeutet Friedenspolitik, dass es am Ende um menschliche Sicherheit geht und nicht um die Sicherheit von einzelnen Staaten, die am Ende gegeneinander stehen. Dass es darum geht, dass es am Ende den einzelnen Menschen gut geht. Also dass wir diesen Sicherheitsbegriff im Rahmen von feministischer Außenpolitik eben umdenken. Dass wir unser politisches Handeln daran ausrichten, dass besonders Frauen und andere marginalisierte Menschen eben langfristig und nachhaltig sicher leben und in Stabilität leben.
Konkret kann das heute zum Beispiel heißen, darauf legt Deborah Düring besonders Wert, dass jetzt nach vorn geschaut wird auf die Konflikte, die durch den Ukraine-Krieg entstehen können.
Dieser Krieg kann im schlimmsten Fall eine Kettenreaktion auslösen und zur Destabilisierung extrem vieler anderer Regionen führen. Und genau deswegen ist es so extremst relevant, dass wir eben jetzt nicht nur uns den Konflikt in der Ukraine angucken oder den Krieg in der Ukraine, sondern eben auch darauf achten, wie schaffen wir es beispielsweise, die Nahrungsmittelsicherheit in Libyen, im Jemen, in Ägypten und in ganz vielen anderen Ländern sicherzustellen?
In solchen Fragen sind sich die drei jungen Frauen einig. Jürgen Trittin weist darauf hin, dass diese Generation nicht mehr vom Kalten Krieg geprägt ist. Mit den Inhalten aber ist er einverstanden. Und alle vier sind sich einig, bei den konkreten Folgen ihres jeweiligen weiteren Friedensbegriffs für die Staatsausgaben. Sarah Nanni formuliert es persönlich.
Ich ringe nicht mit mir selber, sondern ich ringe vor allem mit den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Fraktionen, aber auch ein bisschen mit der Regierung natürlich darum, wie jetzt dieser Kurs genau aussehen kann und wie wir es schaffen, Sicherheit in seiner kompletten Breite auch wirklich ernst zu nehmen.